Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir Gottes Wort auf 1. Petrus 2. Ab Vers 18 ist der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen. 1. Petrus 2, ab Vers 18. Petrus schreibt: Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt, nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass wir dort tief einsteigen können und erkennen können, wo dein Geist uns hinführen möchte und welche Wahrheiten für uns jetzt nötig sind. Gib uns einen wachen Sinn und dass wir jetzt hier draußen uns gut auf dein Wort fokussieren können und beschenkt werden von dir. Amen. Keine Ahnung, ob ihr in der Vorbereitung auf so einen Gottesdienst schaut, okay, was kommt jetzt als nächstes an Predigttext? Vielleicht ist ja jemand so eifrig und schaut dann in seine Bibel nach und sieht dann, okay, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Und dann hat sich vielleicht mancher gedacht, okay, das können wir überspringen, denn Kapitel 3 wird viel, viel spannender. Da geht es nämlich um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, einige warten schon auf dieses Kapitel. Was hat Waldemar denn dazu zu sagen für das eheliche Miteinander? Und ja, wenn wir jetzt das so lesen, ihr Haussklaven, könnte man meinen, das ist jetzt wirklich nicht unsere Situation aus dem 21. Jahrhundert, das können wir getrost überspringen, das hat für uns keine Relevanz. Denn unsere Sklavenvorstellung, die wir haben, ist sehr stark vom amerikanischen Sklaventum aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Ihr kennt die Bilder, die Filme, die verfilmt werden, die wirklich sehr, sehr zusetzen können, wie Afro- oder Afrikaner nach Amerika verschleppt wurden und dort in der Sklaverei gehalten wurden und dort unter elendigen Verhältnissen leben mussten, wenn man das überhaupt Leben nennen kann. Und dieses Bild eines Sklaven bestimmt ganz oft unser Denken, wenn wir solche Texte lesen, über Sklaven in Haushalten, so Knechte. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht unseren Erfahrungswert, zumindest aus unserer Geschichtsschreibung, dass wir den einfach auf diesen Text stülpen und meinen, dass wir es mit so einer Sklaverei zu tun haben. Denn tatsächlich ist es so, dass zu Paulus Zeiten die Sklaven nicht so gelebt haben, wie die schwarzen Sklaven im 19. Jahrhundert in Amerika. Das war nicht deren Lebenswirklichkeit. Die waren in einer völlig anderen Situation. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was uns das ein bisschen näher bringt, zu wem Petrus hier eigentlich schreibt, wem er eigentlich Hinweise gibt, wie sie leben sollen in ihrer Situation. Ich lese ein Zitat von Wayne Grudem. Obwohl auch damals Misshandlungen an Sklaven vorkommen konnten, darf nicht vergessen werden, dass Sklaven im ersten Jahrhundert im Allgemeinen gut behandelt wurden und nicht nur ungelernte Arbeiter, sondern oft auch Manager, Aufseher und ausgebildete Fachkräfte der verschiedenen Berufe waren, sowie Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer, Musiker, qualifizierte Handwerker. Bei dieser Auflistung, wer findet sich bei dieser Auflistung irgendwie wieder? Arbeiten hier einige? Wer nicht arbeitet, soll nicht essen, sagt die Bibel. Da geht schnell eine Hand hoch. Es gab eine umfangreiche römische Gesetzgebung, die die Behandlung von Sklaven regelte. Sie wurden normalerweise für ihre Dienste bezahlt und konnten erwarten, dass sie schließlich ihre Freiheit erkaufen würden. Habt ihr das gedacht, dass das unter einem Sklaven so gedacht wurde im ersten Jahrhundert? Ich nicht. Also klar, ich habe mich schon mal mit diesem Thema beschäftigt, aber von meinem Erfahrungswert verbinde ich mit einem Sklaven etwas ganz, ganz anderes. Dass er absolut entrechtet ist und eigentlich unter dem Dreck kommt, der im Haushalt zu Genüge da ist. Und darunter befindet sich ein Sklave. Damals nicht. Die wurden teilweise Lehrer von den eigenen Kindern, die man hatte im Haushalt, wurden sie als Lehrer eingesetzt und das waren oft hochgebildete Leute, die viel Macht teilweise hatten, weil sie die, ich sag mal, Managementfunktion vielleicht eines wohlhabenden Menschen übernehmen mussten und quasi wie ein Geschäftsführer agierten in einem, ich sag das mal jetzt, in einem Familienbetrieb. Ganz andere Situation, als wir das vielleicht manchmal denken. Tatsächlich ist es so, dass die Sklavenhaltung, die Haussklaven, war die häufigste Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung in der Antike. Wenn du dich fragst, wie ist man früher an einen Job sozusagen gekommen? Das ist jetzt sehr, sehr läppisch formuliert. Aber dann war das Übliche, so wie bei uns, ich sag mal, das Angestelltenverhältnis das Übliche ist. Ja, es gibt auch einige Selbstständige hier unter uns. Aber das Übliche ist in Deutschland das Angestelltenverhältnis. Wir haben auch einige Beamte hier, seid gegrüßt. Und in der Antike war es so, dass der Haussklave das übliche Verhältnis war zwischen Arbeiter und Arbeitnehmer. Und natürlich unterscheidet sich unsere Situation von einem Haussklaven im ersten Jahrhundert. Niemand wohnt bei irgendjemandem, um bei ihm zu schaffen und zu arbeiten. Aber auch für uns hier in Deutschland gibt es gesellschaftliche Abhängigkeiten, aus denen wir nicht einfach mal ebenso rauskommen, wenn wir es denn wollten. So mancher hat sich schon in einer Abhängigkeit erlebt in seinem Leben, zum Vorgesetzten, zum Arbeitgeber, wo ich gedacht habe, ich will hier ausbrechen, aber meine Umstände erlauben es mir nicht, dass ich hier einfach rausgehe. Ich denke da zum Beispiel an Menschen, die in Zeitarbeitsfirmen stecken. Das ist, man sagt so manchmal, das ist moderne Sklaverei. Ob das in der Bewertung so richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war selber noch kein Zeitarbeiter. Gott sei Dank. Und einige sehen sich da auch in Klauen, wo sie nicht einfach rauskommen und leiden unter den Verhältnissen, in denen sie leben. Einige kommen vielleicht gar nicht an Arbeit und sind mit dem Arbeitsamt auf Kriegsfuß und haben dort einen sehr, sehr, sehr schlechten Stand und werden dort vielleicht drangsaliert. Also nicht körperlich, aber psychisch. Und so mancher ist vielleicht noch gar nicht in der Arbeit, sondern noch in der Schule und denkt manchmal, oh Backe, ich möchte hier raus, aber ich kann nicht, weil ich in einer Schulpflicht bin und werde hier von einem Lehrer vielleicht gepiesackt und werde von ihm heimlich, still und heimlich gemobbt und ich komme nicht aus dieser Situation heraus und ich muss Tag für Tag in dieser Situation leben, obwohl alles in mir schreit, raus hier, ich will nicht mehr. Und so können auch wir im 21. Jahrhundert uns als Spielball erleben von anderen Personen, von Institutionen oder Organisationen. Ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich wie ein Haussklave im 1. Jahrhundert. Ist euch das Thema ein bisschen näher gekommen? Der Haussklave zu dieser Zeit, den Petrus hier meint. Selbst wenn du sagst, okay, diesen Vergleich kann ich nicht ziehen, schaut mal, wie Petrus die Haussklaven anspricht in Versen 18 und 19. Ihr Haussklaven, hier hat er eine ganz spezifische Personengruppe vor Augen, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, also die unterdrücken. So, jetzt pass mal auf. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Was Petrus hier macht, ist, dass er die Hausknechte anspricht, ihnen eine Handlungsanweisung mitgeben möchte, wie sie reagieren sollen. Und er nimmt eine allgemeingültige Wahrheit dafür, um zu beschreiben, wie sie in ihrer Situation handeln sollen. In Vers 18, hey ihr Haussklaven, eure Situation, wie könnt ihr handeln? Ich komme mit einer allgemeinen Wahrheit, wenn jemand leidet um des Gewissens willen vor Gott, dann soll er so und so handeln. Also selbst wenn du sagst, ich habe mit dieser Situation, das ist mir zu weit weg, ich kann mich da nicht anknüpfen, sagt Petrus uns, dieses Prinzip, was wir jetzt lesen werden, egal ob du Hausglaube bist oder nicht, ob du im 21. oder im 100. Jahrhundert leben wirst, wenn jemand leidet, aufgrund ungerechter Repressalien und Druck von Arbeitgeber oder sonst welchen Bindungen, in denen wir stecken, handle so. Und was verspricht Petrus? Was verspricht Petrus denen, die sich in dieser Situation finden? Die unter ihrer Situation diese Bedrängnis Tag für Tag erfahren? Er verspricht ihnen und sagt ihnen immer wieder, dass ihnen Gottes Gnade sicher ist. Wir haben es eben gerade gelesen. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Vers 20 zum Schluss. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Irgendwie ist uns in dieser Situation Gnade Gottes versprochen. Nun ist es so, dass wir leider als Christen oft ein falsches Bild von Gnade haben. Wenn wir an Gnade Gottes denken, dann denken wir, wenn Gott uns gnädig ist, dann werden wir vor Leid verschont bleiben. Wo Gnade ist, ist Leid nicht. Die Anwesenheit von Gnade vertreibt Leiterfahrungen. Und so mancher hat in seinem Kopf, wenn ich nur christlich genug lebe und wenn ich nur fromm genug bin, wenn ich schön zu einem Freiluftgottesdienst in der Sonne komme, wenn ich mitsinge, mitbete, ich habe sogar meine Bibel unter meiner Schulter. Wenn ich dies und jenes tue, dann wird mich Gott vor Leid bewahren, weil dann mir seine Gnade sicher ist. Man könnte sogar mit Petrus kommen und sagen, sagt Petrus sich selber in seinem Brief, sind wir nicht schließlich zur Herrlichkeit berufen und nicht zum Leid als Christen? In 1. Petrus 5, Vers 10 lest ihr, der Gott aller Gnade, hier haben wir es wieder, der Gott aller Gnade hat euch berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Ha, da haben wir es. Ewige Herrlichkeit jetzt. Und wenn Petrus sagt, wenn ich in so einer Leiterfahrung bin, und er mir Gnade Gottes zusichert, dann bedeutet es, dass diese Leiterfahrung gefälligst jetzt enden wird und muss. Es gibt keinen anderen Ausweg, denn Petrus sagt doch selbst, dass wir berufen sind nicht zum Leid, sondern zur Herrlichkeit, oder? Dieser Vers beginnt zwar so, aber endet nicht so. 1. Petrus 5, Vers 10 geht weiter. Der Gott aller Gnade wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Der Gott aller Gnade, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Dort steht nicht, dass er alles Leid, was ich gerade durchmache, jeden Druck, den ich verspüre, unter den ich wirklich leide, wird er einfach so automatisch wegnehmen. Das ist nicht die Gnadenwirkung, zumindest nicht die automatische Gnadenwirkung, wenn uns Gnade versprochen ist. Und wenn wir mal realistisch sind und unsere Bibeln aufschlagen und durchblättern und die Geschichten lesen von den Männern und Frauen Gottes, zeig mir eine Person in der Bibel, wo es Gnade ohne Leiterfahrung gab. Mir fällt keine biblische Person ein, die keinerlei Leiterfahrung durchmachen musste. Und meine Lieben, wenn wir keine gute Glaubenslehre, keine Theologie über ungerechtes Leiden haben, und viele haben es nicht, werden wir in den schweren Zeiten, wo wir Leid erfahren, wo wir Druck erfahren, wo wir in diesen Abhängigkeiten sind und nicht rauskommen, werden wir zusammenbrechen und aufgeben, weil wir eine falsche Vorstellung in unserem Kopf haben. Gottes Gnade anwesend, Leid abwesend. Das ist aber nicht das, was Petrus uns hier weitergibt. Er sagt viel mehr in unserem Text, in 1. Petrus 2, Vers 21, nachdem er sagt, dass es Gnade bei Gott ist, wenn wir für Gutes tun leiden, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Hierzu seid ihr berufen worden. Das ist Teil unseres christlichen Lebens, wo Jesus uns hineinschickt. Du wirst so wie ich erleben, dass du zu Unrecht leidest. Nicht für die Dinge, die wir sowieso falsch machen und wo wir, ich sag mal, Schelte verdienen, sondern dort, wo du alles richtig machst, dort, wo du aus reinem Gewissen zu Gott handelst, wirst du erleben, dass du Unrecht, dass dir Unrecht widerfährt, und dazu bist du berufen. Jesus ist dir vorausgegangen. War dir klar, als dich das erste Mal der Ruf der Nachfolge traf, folge mir nach, dass das auch das bedeutet? Die Fußspuren des ungerechten Leidens? Und weil das so zentral ist für unser christliches Leben, schließt Petrus sehr mutmachend den Brief in 1. Petrus 5, Vers 12. Ganz zum Schluss des Briefes sagt er: Ich habe euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermutigt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Er spricht zu Christen, und ihr hört es mich jede Woche sagen, zu verunsicherten Christen in unsicheren Zeiten. Und auch die Haussklaven, die gelitten haben teilweise unter schlechten Hausherren, unter schlechten Arbeitgebern, schlechten Arbeitnehmern. Und Petrus nimmt den Mund voll ganz zum Schluss und sagt: Ich habe euch ermutigt. Denn das ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht. Nicht, das ist die wahre Gnade Gottes, die irgendwann kommen wird in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, sondern jetzt gibt es Gnade Gottes für eure Situation, wo ihr steht, während ihr leidet. Jetzt ist die Frage, wie sieht diese Gnade aus? Ist das einfach nur eine nette Idee? Ja, Gott ist gnädig. Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir in dieser Situation stehen, auch in dieser Drangsal und Bedrängnis stehen? Wie manifestiert sich, wie macht sich Gottes Gnade sichtbar? 1. Petrus 2, 19 und 20 lesen wir noch einmal. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Vers 20 zum Schluss. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Was Petrus hier sagen möchte, ist, aus der Verpflichtung gegenüber Gott in der Lage zu sein, auszuharren, es zu ertragen und nicht zu explodieren und mit Pauken und Trompeten deinem Vorgesetzten die Visage zu polieren, ich wollte fast was anderes sagen, sein freundliches Gesicht zu polieren und zu streicheln, dort im Glauben und im Vertrauen in weiterer Hoffnung auszuharren, stehen zu bleiben und nicht darunter zu zerbrechen, das ist die Gnadenwirkung Gottes in unseren Schwierigkeiten. Nicht falsch verstehen, nicht die Leiterfahrung als solches ist Gnade, die Gott uns gibt, weil an der Leiterfahrung ist nichts Schönes. Das ist nicht so, oh, danke Herr, voll schön, mehr noch davon. Ich will immer mehr davon. Nee, das ist es nicht. Petrus beginnt seinen Brief: Ich wünsche euch, dass euch Gnade immer reichlicher zuteil wird. Dass die Gnade immer mehr und mehr wächst. Er sagt damit nicht: Ich wünsche euch, dass die Leiterfahrungen immer mehr und mehr wachsen. Sondern dass die Gnade Gottes in euch ein Ausharren bewirkt und eine Standfestigkeit in dieser Zeit, die noch nicht zu Ende ist, dass das immer mehr und mehr und mehr und mehr zunimmt. Dass, wenn die Situation auch nicht abbricht, dass eure Standfestigkeit und eure Ruhe und euren Frieden, den ihr in dieser Situation habt, so wie Christus es erlebt hat, dass das ein lebendiges Zeugnis ist der wirksamen Gnade Gottes in eurem Leben. Und Petrus ist so voll von dieser Wahrheit, dass er sogar seinen zweiten Brief direkt gerade wieder so anfängt. Ich wünsche euch, dass die Gnade unter euch immer, dass die Gnade euch immer reichlicher zuteil wird, dass ihr in Gnade wächst. Oder wie der Badner sagt, wächst, glaube ich. Worum geht es? Es geht darum, dass das Licht ausgerechnet dann stark und intensiv leuchtet und strahlt, wenn die Dunkelheit zunimmt. Dass das Licht besonders leuchtet, wenn immer mehr Dunkelheit in unser Leben kommt. Je mehr Dunkelheit in unser Leben kommt und wenn dann das Licht hell leuchtet, das ist Gnade, die von Gott gegeben ist. Wenn wir das verstehen, dass das ein Gnadenwirken von Gott ist, dann werden wir auch schnell bemerken, auf Beleidigungen, Beschimpfungen, Misshandlungen und Verachtung nicht mit Vergeltung und Rache zu reagieren, ist etwas, was nicht in unserem Naturell angelegt ist. Könnt ihr euch noch an die Predigt, unsere Unterordnung gegenüber dem Staat erinnern, wo ich von der Faust in der Tasche sprach? Einige können sich vielleicht erinnern. Dasselbe geht uns vielleicht auch mit unseren Vorgesetzten manchmal so. Gottes Gnade ist präsent, wenn wir Kraft haben, durchzuhalten. Und die Nähe Gottes in diesen Zeiten ist uns sicher. Weil wenn wir leiden, denken wir manchmal, ich bin gottlos geworden. Ich bin Gott verlassen, weil ich leide. Aber Petrus macht etwas ganz Schönes hier. Er zeigt uns, in dem Todesschatten, wo du läufst, wo du denkst, hier ist nichts mehr. Gott hat mich irgendwie vergessen. Dort erinnert er den Leidenden, dass die Fußspuren, denen sie nachlaufen, niemanden weniger gehören als Jesus Christus selbst, der was über sich selber gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Und wenn du in meinen Fußspuren läufst, dann läufst du in den Fußspuren des Weges Jesu Christi. Wenn du in meinen Fußspuren läufst, dann liegt das daran, dass der Hirte diese Fußspuren vorgezeichnet hat in dem Tal des Todesschatten. Also wenn du denkst, du bist Gott verlassen, nein, ich bin da, ich bin nah. Es sind meine Spuren und sie sind noch nicht verwischt, sie sind noch frisch. Ich bin ganz in deiner Nähe. Du läufst auf dem Weg, du läufst in mir. Du bist mit mir verbunden, weil ich doch der Weg bin, auf dem du läufst. Jesus ist nicht weit weg, wenn du leidest. Wenn du bedrängt bist. Wenn du ausbrechen möchtest und wenn du fast zusammenbrichst vor diesen Situationen. Und das kennen, glaube ich, mehr unter uns, als wir es mit Handzeichen zugeben würden. Jesus ist nicht weit weg. Petrus weiß es. Petrus selber hat Verfolgung erlebt bis zum Tod. Und er sichert es uns zu. Lass uns die Verse 21 bis 23 lesen. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Jesus wird hier als unser Beispiel, als ein Modell präsentiert, von dem wir uns inspirieren lassen sollen, und ebenso handeln sollen wie er, dass wir ihn nachahmen sollen. Und wenn du den Text vor Augen hast, müssen wir auf Folgendes Acht geben. Das Beispiel von Jesus endet in Vers 23. Der Text geht ja weiter, was Jesus getan hat. Aber das Beispiel, wie wir nachfolgen sollen, endet in Vers 23. In Vers 24 geht es dann nämlich weiter, der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Jesu Beispiel zu folgen, seinen Fußspuren nachzulaufen, endet in Vers 23. So sehr wir uns auch mit dem Leiden, mit diesem ungerechten Leiden Jesu identifizieren sollen und merken, Jesus hat es auch durchgemacht, ich mache es auch durch, er ist mein Modell und mein Beispiel, ich folge ihm in gleicher Weise nach, müssen wir an dieser Stelle schnell stoppen und sagen, kein Schritt weiter. Wir sind aber nicht diejenigen, die, wenn sie leiden, Sünden von anderen auf sich nehmen und dafür büßen werden. Wir sind nicht in der Lage, so wie Jesus als Stellvertreter für andere Menschen zu fungieren. Wir sind nicht die Stellvertreter von denen, die uns Unrecht tun. Wir können nicht ihr Unrecht auf uns nehmen und dafür büßen. Das ist auch nicht die Forderung, die Gott an uns stellt. Mach so wie Jesus. Das kann alleine Jesus tun. Und ich sage es deswegen, weil du denkst, wer kommt auf so eine Idee? Paulus ist auf so eine Idee mal gekommen, Römer 9, Vers 3. Er selber hat am allermeisten unter seinen jüdischen Landsleuten heftig gelitten. Und in Römer 9, Vers 3 sagt er, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine jüdischen Brüder. Ich wollte gerne ihren Platz einnehmen und das Unrecht, was sie begehen, auch an mir begehen, möchte ich am liebsten auf mich nehmen, aus Nächstenliebe, und würde am liebsten diesen Weg gehen. Aber Vorsicht, Paulus hat gleich gemerkt, dass das nicht geht. So ehrenswert dieser Gedanke auch ist, so, Herr, das ist so schlimm, ich nehme das auf mich. Du bist nicht Jesus. Noch einmal, ich erinnere dich. Falls es heute Morgen eine neue Nachricht für dich ist, ist eine gute Nachricht. Du bist nicht Jesus. Die Fußspuren Jesu enden auf Golgatha. Die Fußspuren verlieren sich auf Golgatha. Es kommt der Punkt in unserem Leiden wegen Ungerechtigkeit, in unserer christlichen Nachfolge, dass wir Jesus nachlaufen, ja, mit ihm leiden und uns mit seiner Kraft bemühen, aus seiner Gnade heraus auszuharren, das zu ertragen. Aber wenn es dann um die Konsequenzen dieses Unrechts, wenn es dazu kommt, dann bleiben wir am Fuß des Kreuzes stehen. Und dort gibt es keine weiteren Fußspuren. Denn dann reicht einfach nur unser Blick, der sich aufrichtet zum Kreuz. Und wir sehen, Christus, was hast du getan? Du hast diese Sache gelöst. Du hast das Problem beseitigt. Du hast eine echte Lösung für mein Problem. Und ich muss nicht, auch wenn ich in dieser schwierigen Lage bin, muss nicht das Unrecht von meinen Mitmenschen auf mich nehmen und dafür büßen und zahlen. Natürlich würde niemand in unseren Reihen sagen, ja, ich bin natürlich nicht Jesus und ich werde natürlich nicht die Sünde von anderen Leuten auf mich nehmen. Aber ich möchte sagen, Vorsicht. Vorsicht. Es gibt einige Christen, ich kenne auch einige Exemplare, hat natürlich nichts mit Emmendingen zu tun, aber ich kenne solche Exemplare von Christ, die sehen so starkes Unrecht. Vielleicht sind sie sogar selber betroffen davon. Und dieses Unrecht ist so groß, dass sie es nicht aushalten können, dass dieses Unrecht da ist, dass sie anfangen, dieses Unrecht zu relativieren und zu beschönigen. Es ist gar nicht so schlimm. Es ist alles halb so wild. Und noch versuchen, den Sünder, den Unterdrücker zu entschuldigen. Ja, er ist halt so, weil er das erlebt hat und deswegen ist es ja logisch, dass er so handelt und dass er so mit mir umgeht und wir versuchen, mit diesem Unrecht fertig zu werden auf unsere Art. Das ist eine andere Art und Weise, als dafür zu büßen, sondern es einfach zu relativieren. Oder noch schlimmer, man redet sich ein, man würde zu Recht gerade leiden, weil man ja eigentlich selber schuld wäre. Und so gibt es manche Christen, die mega übersensibel sind an diesem Punkt und so sehr dieses Unrecht sehen und sich davon so sehr vereinnahmen lassen, dass sie am Ende denken, mir geschieht's gerade recht. Mir geschieht's ja gerade recht. Obwohl daran gar nichts, aber auch rein gar nichts wahr ist. Manchmal kann das sein. Wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest, ich habe in meiner Familie jemanden, der sowas mal durchlebt hat und Vorgesetzten hat, der war ein Tyrann. Ein Tyrann. Mitarbeiter sind in die geschlossene Psychiatrie gekommen wegen dem. Ohne Mist. Und wenn du das Tag für Tag erlebst, denkst du irgendwann, ich bin es. Ich bin das Problem. Ich bin schuld. Petrus sagt, wenn wir ausharren und das ertragen, Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht. Punkt. Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht. Wir haben keine Veranlassung, etwas zu entschuldigen, etwas zu beschönigen oder das zu absorbieren in uns. Sondern wir dürfen mutig sein und uns dem anvertrauen, der gerecht richtet, oder? Das ist das, was Petrus sagt über Jesus, was er getan hat. Und dasselbe sollen wir tun. Wir sollen uns an den gerechten Richter wenden und er wird die Sache richten. Und nicht wir, weil wir irgendwie damit nicht klarkommen, weil wir damit nicht fertig werden, versuchen das irgendwie auf uns zu schultern. Wir sollen wie Jesus, dem gerechten Richter, unsere Rechtssache anvertrauen. Und das hat Jesus getan. Er hat Gott diese Rechtssache, diese Ungerechtigkeit anvertraut und wollte sehen, was er tut. Jetzt kommt aber der spannende Punkt. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz die ganze Schmach erlitten hat und nicht mit Revanche und Rache reagiert hat, hat er es dem Vater überlassen. Er hat es dem Vater überlassen, welches Gerichtsurteil er aussprechen wird. Die Schlussfolgerung für Jesus war, ich gehe und ich erleide das Gerichtsurteil für meine Unterdrücker. Jesus selber, konfrontiert mit Unrecht, sagt, Herr, du bist ein gerechter Richter, ich gebe das dir ab. Und im Garten Gethsemane kriegt er den Kelch gereicht, den Kelch des Zornes, und den muss er komplett trinken, bis auf den letzten Tropfen. Sagt, Herr, ich lege mich in deine Hände, du richtest gerecht. Und der nächste Schritt ist der Weg auf Golgatha, ans Kreuz. Für alle, die ihn unterdrückt haben. Was möchte uns Petrus damit sagen? Den Weg kannst du nicht gehen. Jesus ist ihn gegangen. Und entweder wird Gott das Unrecht des Sünders vergelten und Gott wird sich rächen, oder Gott wird dem Sünder vergeben. Weil der Sünder sich eines Tages an Christus wendet und merkt, ich habe dir Dinge angetan, Herr. Ich habe mich gegen dich gerichtet. Ich habe deine Geschöpfe missachtet. Bitte vergib mir meine Schuld. Und Jesus sagt, du bist fein raus. Ich vergebe dir gerne, weil ich aus Liebe ans Kreuz gegangen bin und habe deinen Preis bezahlt. Und er hat die Strafe für diese Sünde ans Holz getragen. Das kann uns beten lassen, wenn wir in solchen Situationen sind. Herr, dein ist die Rache. Denn Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht. Dein ist die Rache. Und vergib ihnen, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Lass uns zum Schluss kommen. Petrus bringt noch einen anderen Punkt, wie er uns in den tiefsten Tiefen motivieren möchte, auszuharren in solchen Notsituationen. Er sagt, Jesus hat gelitten für Unrecht. Und dann macht Petrus einen Schwenk. Und Petrus spricht in Vers 24 interessanterweise auf einmal, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Eben gerade sprach er davon, wie Jesus Unrecht erlitt, dass er bedroht wurde, dass er geschlagen und misshandelt wurde, dass er beleidigt wurde, dass er missachtet wurde. Und dann ruft Petrus den Christen in Erinnerung, meine lieben Leute, Christus ist nicht für irgendwelche Sünde gestorben von den Unterdrückern einfach damals, sondern er nimmt sich dort selbst mit hinein. Wie werden wir in der Lage sein, wirklich auszuharren in unserer Not, wenn wir realisieren, dass Jesus nicht nur für irgendeine Schuld gelitten hat, sondern dass er unsere Sünde ans Holz getragen hat. Unsere Schuld ist vergeben. Warum sagt er das? Wem viel vergeben wurde, der vergibt viel. Und dadurch möchte Petrus uns herausfordern, herausrufen und motivieren und sagen, hey, dir ist es immer noch zu schwer, so zu laufen wie Jesus? Erinnere dich an das Evangelium. Erinnere dich an das, was Christus für dich getan hat. Er hat auch unter deiner Sünde gelitten. Wie viel mehr sollten wir da erkennen? Oh, wow! Es ist nicht nur so, dass ich unterdrückt werde. Auch ich habe Jesus ins Gesicht gespuckt mit meiner Sünde. Und Jesus hat es gern getragen. Und diese Wahrheit nimmt Petrus und sagt, hey, meine Lieben, er hat unsere Sünden getragen. Er hat unsere Sünde ans Holz nageln lassen. Wenn du das nächste Mal also denkst, ich kann nicht mehr, ich bin völlig entnervt und ich brenne aus in dieser Situation, in der ich stecke. Und es ist schier keine Möglichkeit mehr, ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, morgens aufzuwachen und zu denken, ich freue mich schon auf den Moment, wo ich auch wieder hier in das Bett reingehe, weil ich auf diesen Tag keinen Bock habe. Wo die Not zu groß wird, dann fordere ich dich auf, so wie Petrus, schau aufs Kreuz, wo unsere Schuld ans Holz genagelt wurde. Und wenn du mit Glauben auf dieses Holz schaust, dann wird Jesus Christus dir selber die Kraft geben, auf seinem Weg zu gehen, seinen Fußspuren nachzufolgen und auszuharren, standhaft zu sein und dein Licht leuchten zu lassen, wenn es dunkel wird und das Licht noch heller leuchten zu lassen, wenn die Dunkelheit um dich herum zunimmt. Ich möchte abschließen mit einem Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 17. Paulus schreibt hier, ich war früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Glauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als den Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.